Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo liebe Julia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly.
Hallo Elena, ich freue mich da zu sein.
Ich mich auch. Und am Sonntag ist es auch schon soweit, denn die vorgezogene Bundestagswahl steht vor der Tür. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme gerade von allen Seiten Prognosen und Theorien zur Wahl selbst. Und deshalb wollen wir heute mal als allererstes einen Blick darauf werfen, was vor allem in Bezug auf die Energiepolitik natürlich danach passieren könnte. Wir haben die letzten Wochen ja schon viel über das Energiegesetzespaket berichtet. Nochmal zur Erinnerung, es wurde eine ganze Reihe an energiepolitischen Gesetzen noch in allerletzter Minute durch den Bundestag gebracht und Good News mittlerweile auch durch den Bundesrat. Und jetzt steht dem Paket auch nichts mehr im Wege und kann vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier finalisiert und verkündet werden. Und da ist es auch ganz egal, wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Also ein Grund zur Freude. Aber so ging es ja leider nicht allen Gesetzesentwürfen.
Ja, das ist leider so. Denn natürlich war die Ampelregierung ja davon ausgegangen, dass sie noch viel mehr Zeit hat. Also so viel mehr auch nicht. Aber wir kennen das ja sicherlich alle selbst. Man schiebt Sachen ja dann gerne mal so ein bisschen bis auf den letzten Moment auf. Und so sieht man es eigentlich auch in jeder Legislaturperiode, dass dann so kurz vor der Wahl in den Monaten davor doch noch wirklich ganz viele Sachen beschlossen werden, die man irgendwie die letzten Jahre eigentlich schon auf der Agenda hatte. Aber die sind teilweise natürlich jetzt ein bisschen hinten übergefallen. Und ob es diese Gesetze jetzt tatsächlich dann nach der Wahl noch schaffen, beziehungsweise die einfach so fortgesetzt werden, das ist ein bisschen fraglich. Denn Grund dafür, Achtung, komplizierter juristischer Begriff, ist das Diskontinuitätsprinzip. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache und hilft vielleicht auch in der einen oder anderen Diskussion, gerade wenn es darum geht, wer hat eigentlich was beschlossen, Stichwort Atomausstieg und so weiter und so fort. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für welche Entscheidungen? Das Diskontinuitätsprinzip bedeutet, dass Gesetzgebungsverfahren, die schon laufen, die in einer Legislaturperiode begonnen wurden, die aber noch nicht abgeschlossen worden sind, dass die eben in der nächsten Legislaturperiode nicht einfach so fortgesetzt werden. Also wenn, selbst wenn der neue Bundestag jetzt sagen würde, oh, hier, weiß ich nicht, energiepolitisches Gesetz XYZ, da gab es doch schon irgendwie 3 Sachverständigenanhörungen zu und ist doch eigentlich schon fertig, dann müsste das Verfahren trotzdem nochmal von vorne begonnen werden. Aber wichtig, das gilt eben nur für Verfahren, die noch laufen. Gesetze, die schon beschlossen und in Kraft getreten sind, so wie jetzt dann eben bald dieses Energiepaket, die bleiben natürlich bestehen und werden jetzt nicht einfach irgendwie aufgehoben.
Ja, genau, wie du sagst, das Energiegesetzespaket fällt ja demnach nicht unter das Diskontinuitätsprinzip, weil es ja schönerweise in Rekordzeit noch durchgebracht wurde. Welche Gesetze müssen denn jetzt zittern?
Ja, genau. Also das Energiepaket ist erstmal sicher. Man muss natürlich dazu sagen, klar kann jeder neue Bundestag auch wieder Änderungen vornehmen und natürlich kann man theoretisch bestehende Gesetze auch wieder aufheben. Das kommt aber jetzt deutlich seltener vor, als dass noch laufende Verfahren dann vielleicht nicht fortgesetzt werden. Also man kennt es ja irgendwie von den vergangenen Wahlen. Es ist normalerweise nicht so, dass eine neue Regierung antritt und sagt, wir heben jetzt erstmal alles auf, was unsere Vorgänger gemacht haben. Kommt natürlich vor, aber jetzt nicht so in der Breite. Was natürlich aber häufiger passiert, ist, dass Verfahren, die schon begonnen wurden, dann auf der Strecke bleiben. Wenn man natürlich dann eher sagt, gut, das ist jetzt hier irgendwie ein Vorhaben gewesen von Partei XY, die jetzt gar nicht mehr in der Regierung ist, warum sollen wir das jetzt irgendwie so fortsetzen? War ja gar nicht unsere politische Agenda. Sachen, die es jetzt nicht mehr geschafft haben, sind zum Beispiel die große Novelle des BauGB, also des Baugesetzbuches, auch für den Energiebereich relevant, weil da zum Beispiel einiges drin stand zu Wärme, also Wärmespeicher beispielsweise. Und theoretisch auch, was hätte reinkommen sollen zur Privilegierung von Batteriespeichern. Da warten ja viele drauf. Auch getroffen hat, das Kraftwerkssicherheitsgesetz. Da erinnern sich bestimmt viele, dass das sowieso wahnsinnig umstritten war, wie das Ganze jetzt gemacht werden soll. Und auch so ein bisschen Berühmtheit erlangt hat diese RWE-Novelle, die mit 400 Seiten, wo irgendwie jede Woche 50 Seiten dazu kam. Alles das steht jetzt sozusagen ja noch an der Tafel und wurde noch nicht beschlossen. Allerdings muss man auch sagen, die Themen an sich in den Gesetzen, gerade was jetzt BauGB und Kraftwerkssicherheitsgesetz angeht, sind eigentlich relativ mehrheitsfähig. In den Einzelheiten natürlich so ein bisschen umstritten. Aber ich denke schon, dass gerade die beiden Gesetze ganz gute Chancen haben, dann auch mit der neuen Bundesregierung doch bald dann beschlossen zu werden.
Weiter geht es mit einem Thema, das uns alle betrifft, aber dem wir gesamtgesellschaftlich irgendwie gerade viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Und zwar geht es um den Klimawandel. Weil wenn ich mir den Wahlkampf der letzten Woche anschaue, habe ich das Gefühl, es könnte fast der Eindruck entstehen, dass wir den Klimawandel bereits erfolgreich besiegt haben, so wenig wie da irgendwie momentan drüber gesprochen wird. Aber der Eindruck trügt, denn der Klimawandel ist immer noch sehr real und immer noch sehr gefährlich. Nämlich so gefährlich, dass der BND ihn als einen der 5 großen externen Bedrohungen für Deutschland einstuft. Letzte Woche haben das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium gemeinsam eine Klimarisikostudie veröffentlicht und damit den Klimawandel und all seine Folgen sehr explizit als sicherheitspolitische Bedrohung eingestuft. Das sollte uns jetzt eigentlich auch nicht so wirklich groß überraschen, weil das ist ja genau das, was Klimaforscher seit Jahren predigen, dass der Klimawandel unsere existenzielle Sicherheit auf so vielen Ebenen gefährdet. Und das macht es irgendwie umso beunruhigender, dass Deutschland mit dieser Studie erst das 2. Land nach den USA ist, das eine solche Analyse beauftragt hat. Aber immerhin, jetzt ist sie da, deshalb lass uns die Studie doch mal genauer anschauen. Was können wir denn daraus mitnehmen?
Ja, ich finde, die wichtigste Botschaft ist eigentlich, dass der Klimawandel so ein bisschen das verknüpfende Element ist, was hinter vielen Themen steht, die uns gerade beschäftigen. Also wir reden gerade im Wahlkampf vor allem viel über Migration, viel über die schlechte Wirtschaftslage, viel über Außenpolitik mit Blick auf Russland. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, na ja, um den Klimawandel kümmern wir uns dann halt irgendwie später wieder, wenn wir diese Probleme gelöst haben. Und diese Studie zeigt, eigentlich jetzt nicht so besonders überraschend, aber halt eben bislang selten so auf den Punkt gebracht, dass all das natürlich zusammenhängt. Beispiel, extreme Wetterereignisse, von denen hatten wir ja auch in Deutschland jetzt gerade in letzter Zeit einige, die haben natürlich wirtschaftliche Folgen, die haben humanitäre Folgen, die haben geopolitische Folgen. Also ganz konkret kosten diese Ereignisse natürlich wahnsinnig viel Geld. Sie führen aber auch dazu, dass es zum Beispiel Ernteausfälle gibt, dass generell Ressourcen und Nahrungsmittel knapper werden. Das führt zum einen dazu, dass es mehr und mehr Preisschocks gibt, Preissteigerungen und die Wirtschaft natürlich so mehr unter Druck gerät. Und auch dazu, dass Menschen unter Druck geraten und sich Migrationsbewegungen verstärken, weil eben durch diese veränderten Umweltbedingungen es in vielen Gegenden früher oder später gar keine andere Chance geben wird, als sich von dort wegzubewegen. Was die Studie auch sagt, ist, es gibt ein größeres Konfliktpotenzial zwischen den Staaten, also geopolitische Interessen verschieben sich, verstärken sich durch diese Klimafolgen. Und was man auch sagen muss, wenn die internationale Gemeinschaft, die ja auf Völkerrecht, auf bestimmten Regeln und so weiter beruht, es nicht schafft, diese Krise irgendwie in den Griff zu bekommen, dann kann das natürlich auch nachhaltig Zweifel daran sehen, ob diese Staatengemeinschaft noch funktioniert. Und dann passiert wahrscheinlich das, was wir in der Geschichte ja auch schon häufiger gesehen haben. Es gibt, oder auch jetzt im Moment schon sehen, es gibt wieder mehr nationalistische Tendenzen. Es wird Staaten geben, die versuchen, irgendwie im Alleingang im Klimabereich irgendwie tätig zu werden. Vielleicht auch mit Mitteln, die uns nicht so gefallen. Und natürlich bietet das alles extreme Angriffspunkte für Populismus, für Faschismus, Extremismus jeder Natur und einfach für die Verbreitung von Fake News. Und unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt deswegen zur Präsentation der Studie, dass die Klimakrise die größte Sicherheitsgefahr unserer Zeit ist.
Ja, also mehr Aufmerksamkeit auf das Thema durch diese Studie, dann auch noch belegt mit wissenschaftlichen Fakten, das ist natürlich ein sehr guter Start. Aber glaubst du, dass die Studie wirklich einen Einfluss auf das Bewusstsein der Massen haben wird?
Also was ich gut finde, ist, dass die Studie relativ unabhängig ist und sich da auch der BND ja sehr klar positioniert, der ja nun keinen unmittelbaren Einfluss durch irgendwelche Parteien hat. Das heißt, ich finde, die Studie hat so ein bisschen die Chance, das Ganze aus dieser parteipolitischen Kolorierung rauszuheben und deutlich zu machen, dass auch wenn man jetzt irgendwie nicht schon immer der geborene Umweltschützer war, man auch aus wirtschaftlichen Gründen beispielsweise ein Interesse am Klimawandel haben sollte. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass noch mehr Leute verstehen, dass Klimaschutz eben nicht optional ist und jetzt nicht irgendwie ein Hobby von denjenigen Menschen, die eben bestimmte Parteien wählen und sich vielleicht schon immer für die Umwelt eingesetzt haben, sondern dass Klimaschutz eben für uns als Menschheit, für die Wirtschaft, für das Fortkommen unseres Landes, der EU und so weiter, lebensnotwendig ist in jeglicher Hinsicht. Und da bringt die Studie eben ja doch sehr gut zum Vorschein, dass Klimawandel wirklich ein Sicherheitsrisiko und lebensbedrohlich ist. Und natürlich, wie bei jeder Studie und allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weitersagen hilft. Also diese Infos müssen wir natürlich verbreiten, gerade bei den ganzen Fake News, die kursieren, hilft es einfach, wenn man so viele Fakten wie möglich ja, raus in die Welt gibt und dagegen hält, wenn eben was anderes behauptet wird.
Last but not least wollen wir über die Systementwicklungsstrategie sprechen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das entwickelt und soll damit ermitteln, wie unsere gesamte Energieinfrastruktur umgebaut werden muss, damit die nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten ist. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, sich diese Frage jetzt erst zu stellen, weil wir ja schon mitten im Ausbau der Erneuerbaren stecken. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es am einen oder anderen Punkt immer noch ein wenig hakt. Stichpunkt Netzanschluss, über den wir ja auch schon hier im Podcast öfter gesprochen haben. Aber jetzt ist sie da und deshalb wollen wir uns mal angucken, was dahinter steckt. Und Julia, ob sich die Regierung da vielleicht etwas verzockt hat, sich erst jetzt mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, vielleicht mal so aus juristischer Perspektive vorab. Wo kommt das Ganze her? Es hat tatsächlich eine gesetzliche Grundlage, nämlich in § 12a und § 15b des Energiewirtschaftsgesetzes. Da ist vorgesehen, dass die Bundesregierung ab 2027 dem Bundestag alle 4 Jahre eine solche Systementwicklungsstrategie vorlegen soll. Und die soll dann die Grundlage sein für die Planungen der Netzbetreiber, sowohl im Strombereich als auch bei Gas und Wasserstoff. Das heißt, vor den Szenariorahmen der Netzbetreiber ist quasi nochmal eine Ebene vorgeschaltet, die so eine Art Gesamtstrategie eben sein soll. Etwas spät, ja, bestimmt, aber besser spät als nie. Und man muss ja auch bedenken, die aktuelle Regierung hatte natürlich auch nicht in der Hand, was die Jahre vorher passiert ist. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, wer genau ist daran schuld, dass das versäumt wurde. Und viele Probleme haben sich ja auch gerade jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren verfestigt. Und eben, also besser man geht es dann jetzt eben noch an, als dass man es gar nicht mehr macht.
Bis Ende Januar sollten sich die Verbände aus den Fachbereichen ja nun zu der Strategie äußern. Was haben die Experten denn dazu zu melden?
Ja, die meisten sind noch nicht so wahnsinnig glücklich. Die meisten Verbände sagen natürlich, dass es an sich eine gute Idee sozusagen ist und diese Strategie auch gute Ansätze hat. Aber sie hat eben viele Schwachstellen, die ja viele Pläne und Programme der letzten Jahre so an sich hatten. Es wird vielfach kritisiert, dass die wirtschaftliche Umsetzbarkeit zu wenig berücksichtigt wird, dass nicht alle Technologien, alle erneuerbaren Technologien, die wir haben, gleichwertig behandelt werden und dass auch klare Transformationspfade, eine Flexibilitätsstrategie, so vieles, was so in der Branche diskutiert wird, da nicht berücksichtigt ist. Verkürzt gesagt, dass alles noch so ein bisschen sehr im Bereich Planung und Strategie und vielleicht ein bisschen zu wenig in der konkreten Umsetzbarkeit bislang ist.
Das heißt also auf gut Deutsch, ist zwar eine gute Idee, aber noch ganz schön viel Luft nach oben.
Genau, es bleibt spannend, wie sich die Strategie nach der Wahl weiterentwickelt. Dass sie erstellt werden muss, ist ja, wie gesagt, gesetzlich vorgesehen. Und ich denke mal auch, dass es dabei bleiben wird. Also auch die neue Bundesregierung wird dann eben den Auftrag haben, diese Systementwicklungsstrategie dann wirklich auf die Beine zu bringen, kann daran natürlich noch Änderungen vornehmen. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Und das war es dann auch wieder für diese Woche bei Energiewende Weekly. Julia, vielen lieben Dank wie immer für deine schlauen Einblicke.
Danke auch dir, Elena. Und natürlich vielen Dank an alle, die wieder zugehört haben. Es gilt wie immer, bleibt informiert, bleibt am Ball. Und natürlich ganz besonders wichtig diese Woche oder nächsten Sonntag, geht wählen, werft eure Briefwahlunterlagen ein oder nutzt halt euer Wahlrecht eben persönlich. Beteiligt euch auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist jetzt wichtiger als je zuvor.
Ganz genau. Dazu vielleicht nochmal ein kleiner Service-Announcement, wenn ihr per Briefwahl wählen wollt. Dann könnt ihr bis morgen eure Wahlbriefe einwerfen, also bis zum 20. Februar, vor der letzten Leerung des Briefkastens eures Vertrauens, weil dann stellt die Deutsche Post sicher, dass er noch rechtzeitig ankommt. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr das schafft, einfach direkt bei der Gemeinde abgeben oder, wie Julia schon gesagt hat, ganz klassisch der Grundschule oder Turnhalle oder was auch immer eures Bezirks am Sonntag einen Besuch abstatten für das ganz authentische Wahlfeeling. Ansonsten heißt es Daumen drücken und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu begrüßen. Bis dahin.
Tschüss zusammen und ich bin sehr gespannt, was wir dann nächste Woche berichten können.